NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit den folgenden Themen. In der Regierungskrise in Sachsen-Anhalt deutet sich keine Lösung an. Bundeskanzlerin Merkel mahnt in der Corona-Krise zu Geduld und Trump muss das Dreamer-Programm wieder einführen. Ich begrüße Sie zum Echo des Tages. Mein Name ist Christoph Prössel. Zum 1. Februar war Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis Jahresende bleiben die Briten im Binnenmarkt und in der Zollunion. In der Zwischenzeit sollte ein Handelsabkommen vereinbart werden. Doch die Gespräche kommen seit Monaten kaum voran. Die beiden Unterhändler der EU und Großbritanniens gingen am Freitag auseinander mit der Diagnose, es gebe bedeutende Meinungsverschiedenheiten. Sie einigten sich auf eine Pause. Heute telefonierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson miteinander. Ich bin jetzt mit Michael Schneider verbunden, unser Korrespondent in Brüssel. Ist schon bekannt geworden, was die beiden besprochen haben?
Nein, tatsächlich ist da noch nichts bekannt geworden und so wie es aussieht, laufen die Gespräche derzeit auch noch. Hier in Brüssel ist übrigens auch den ganzen Tag nichts nach außen gedrungen. Es gab keine offizielle Stellungnahme der Kommission zu diesem Treffen, aber es ist allen klar, mit welchem Mandat Ursula von der Leyen in diese Verhandlungen gegangen ist. Sie soll dringend ein Abkommen ermöglichen mit Großbritannien, aber nicht um jeden Preis. Da waren in den vergangenen Tagen sehr viele rote Linien hier in Brüssel gezogen worden von Mitgliedsländern und auch EU-Parlamentariern. Ein Abkommen, hieß es da, dürfe nicht so ausfallen, dass es den Wettbewerb zwischen der Insel und dem Kontinent verzerrt und Großbritannien muss sich auch weiter an EU-Standards, zum Beispiel zu Produktsicherheit, halten. Und umgekehrt will genau das Boris Johnson verhindern. Er hat sich heute auch tatsächlich geäußert, kurz. Ihm sei wichtig, dass Großbritannien die Kontrolle zurückbekomme. Das heißt, für ihn eben eigene Regeln macht und befolgt. Also das sind die gegensätzlichen Positionen, die da jetzt zur Stunde irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden müssen.
Warum konnten sich die beiden Unterhändler in der vergangenen Woche eigentlich nicht annähern? Wo hakt es denn da oder wo hakte es da?
Ja, bei Themen, die schon seit 11 Monaten eine wichtige Rolle spielen. Zum einen eben genau diese EU-Vorgaben, die Großbritannien nicht weiter erfüllen möchte. Da geht es um das sogenannte Level Playing Field, also Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe. Da findet man offenbar keine Gemeinsamkeiten. Auch Staatsbeihilfen spielen eine Rolle. London möchte gerne die eigene Wirtschaft stützen und die EU fürchtet, auch das verzerrt den Wettbewerb. Und in diesem Zusammenhang auch ein umstrittenes Binnenmarktgesetz, das London am Montag noch einmal ins Unterhaus einbringen will, das aber die bisher getroffenen Vereinbarungen verletzen würde. Das ist also für Brüssel eine rote Linie. Wenn es da keine Einigung gibt, dann wäre eine Einigung so gut wie ausgeschlossen.
Die Zeit wird ja knapp. Bis Ende des Jahres muss ein Vertrag vorliegen, das heißt ausgehandelt sein und dann auch noch ratifiziert. So ein Vertrag umfasst hunderte Seiten. Das EU-Parlament mahnte bereits an, dass eine Ratifizierung in diesem Jahr kaum mehr möglich ist, selbst wenn es zu einer Einigung kommen sollte. Wie geht es denn jetzt weiter am 1. Januar 2021?
Nun, es ist klar, dass jedenfalls eine Einigung, wie auch immer sie aussehen würde, kein vollumfängliches Abkommen über die zukünftigen Beziehungen sein könnte. Dafür reicht tatsächlich die Zeit nicht mehr. Man muss bedenken, so ein Abkommen müsste auch in 24 EU-Amtssprachen übersetzt werden, noch durch die Parlamente gehen. Also es wäre eher ein Rumpfabkommen, das ermöglichen soll, dass Waren- und Personenverkehr weiterhin möglich sind. Wie genau das gestrickt sein soll, das wissen wir frühestens morgen, wenn die Details aus diesem Treffen bekannt werden und auch die EU-Botschafter sich möglicherweise noch einmal zusammensetzen, um die zukünftigen Beziehungen zu skizzieren. Dann wären am 1. Januar 2021 die Grenzen noch offen. Es gäbe noch Warenverkehr. Gibt es kein Abkommen, dann steht all das natürlich wieder in Frage.
Am Freitag hat Frankreich auch noch mit einem Veto gedroht. Sollten die Vereinbarungen nicht gut für Frankreich sein? Dabei geht es ja vor allem um die Fischerei. Wie sehr belastet das die Verhandlungen?
Nun, die Fischerei ist ein wichtiges Symbolthema, sowohl für London als auch für Paris, denn da gibt es einfach viele Fischer, die in britischen Gewässern fangen. Darüber wird heute auch viel gesprochen werden. Beide Seiten müssen einen Erfolg vorweisen, aber man sagt eben hier in den Fluren in Brüssel heißt es schon, da wäre eine Quotenregelung denkbar. Das sei jetzt nicht so die große Baustelle, wie sie aufgebaut worden ist als Symbolthema. Also da legen sich viele fest und sagen, alleine am Fisch wird es am Ende nicht scheitern.
Vielen Dank, soweit Michael Schneider aus Brüssel. Es gibt noch einige offene Streitpunkte in den Brexit-Verhandlungen. Es geht um faire Wettbewerbsbedingungen und Fangrechte für Fischer aus Frankreich, den Niederlanden und Belgien in britischen Gewässern. Wirtschaftlich ist das weniger bedeutend, dafür symbolträchtig, zum Beispiel in Frankreich. Deswegen hat die Regierung bereits mit einem Veto gedroht, sollte ein Abkommen nicht im Interesse Frankreichs sein. Die Verhandlungen gehen jetzt in die heiße Phase, kommentiert Ralf Siener.
Noch ist der Post-Brexit-Deal nicht gescheitert. Im Gegenteil, jetzt geht der Brexit-Poker erst richtig los. Das heutige Telefonat zwischen von der Leyen und Boris Johnson und die morgigen Beratungen der 27 EU-Botschafter in Brüssel sind nur der Auftakt der Verhandlungsendrunde 2020 über das zukünftige Verhältnis zwischen der britischen Insel und der Europäischen Union, in der das inoffizielle EU-Führungsduo Merkel und Macron und der britische Premier die entscheidenden Rollen spielen. Macron muss jetzt den harten Johnson Gegenspieler geben und mit einem Veto drohen, sonst kippen ihm seine bretonischen Fischer Krustentiere und Kabeljau vor den Élysée-Palast. Und das Letzte, was der französische Präsident jetzt braucht, sind gelbwestentragende rebellische Fischer in der Normandie und Bretagne. Macron kennt die Gesetze der politischen Theatralik. Der französische Präsident weiß, jetzt ist Rumble angesagt im Brexit-Jungle. Dabei ist Macron klar, dass seine Fischer vom kommenden Jahr an nicht so tun können, als habe es den Ausstieg der Briten aus der EU nie gegeben und als seien Kabeljau und Krustentiere im britischen Ärmelkanal weiterhin zu über 80% reserviert für die Kutter aus der Normandie und der Bretagne. Und der Machtmensch Macron weiß auch, dass sein Kontrahent Boris Johnson angesichts dessen wachsender Unbeliebtheit in der eigenen Partei und in der britischen Bevölkerung um den Fisch in den britischen Hoheitsgewässern kämpfen muss. Unser Meer, unsere Fische, hieß im Vereinigten Königreich das Motto der Brexit-Befürworter. Sogar bei den schottischen Fischern, die ansonsten der EU durchaus zugeneigt sind. Der britische Premier ist gefangen im Netz seiner großspurigen Brexit-Ankündigungen und muss jetzt liefern. Aber Johnson kann die Fangquoten der EU nicht gleich um über die Hälfte kappen. Dann verliert er nämlich die Europäische Union als Absatzmarkt für den britischen Fisch und für britischen Hummer und Langusten, also jene delikaten Krustentiere, die gerade in Frankreich besonders beliebt sind und deren Frische und Gourmetfaktor durch langwierige Grenzkontrollen im Fall eines No-Deal mit jeder Minute abnimmt. Es gibt also durchaus noch Luft für Fischkompromisse beim Brexit-Poker. An Kabeljau, Makrele und Hering wird der zukünftige Handelsvertrag zwischen Brüssel und London nicht scheitern. Zumal das Vereinigte Königreich zunehmend bereit ist, sich an die Standards des EU-Binnenmarktes zu halten und auch ein Schiedsgericht für Streitfälle nicht mehr kategorisch ablehnt. Auch Frankreichs Fischereikämpfer Macron weiß, dass im Fall eines No-Deal nicht nur im französischen Calais das Zoll- und Kontrollchaos ausbricht, sondern auch entlang der EU-Außengrenze zu Nordirland. Eine zunehmende Bürgerkriegsgefahr in Nordirland ist das Letzte, was Macron durch ein voreiliges Veto provozieren sollte. Es reicht schon, dass dem britischen Premier Boris Johnson das Schicksal Nordirlands egal ist. Der Brexit-Poker hat gerade erst begonnen.
Das war die Meinung von Ralf Siener aus Brüssel. Die Koalition in Magdeburg aus CDU, SPD und Grünen droht zu zerbrechen. Es gibt Streit um den Rundfunkstaatsvertrag und eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent. Gestern entließ Ministerpräsident Haseloff Innenminister Stahlknecht, beide CDU, weil dieser ohne Absprache in der Landes-CDU in einem Interview eine Minderheitsregierung nicht ausschließen wollte. Und heute, da beriet der Landesparteirat der SPD, Jochen Müller, aus Magdeburg.
Die gestrige Entscheidung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, den Innenminister zu entlassen, ist in der Landes-SPD einhellig begrüßt worden. Nach einer virtuellen Sitzung des Parteirats am Vormittag sagte Andreas Schmidt, der Landesvorsitzende, damit habe Haseloff eine klare Entscheidung gegen eine Minderheitsregierung getroffen und das sei gut so. In der SPD sei man sich einig, dass in den kommenden Tagen alle Möglichkeiten ausgelotet werden müssten, um die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt zu erhalten. Schmidt weiter.
Im Landesparteirat gibt es großes Bewusstsein dafür, welche Bedeutung das über die einzelne Entscheidung hinaus besitzt, dass diese Koalition gerade in der jetzigen Zeit weiterarbeitet und eine Regierung da ist, die handlungsfähig bleibt, gerade in der Zeit der Pandemie.
Die Sozialdemokraten wollen in den kommenden Tagen ihren Lösungsvorschlag erneut auf den Tisch legen. Danach sollen die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen den umstrittenen Rundfunkstaatsvertrag annehmen, gleichzeitig aber gemeinsam für Strukturreformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eintreten. Katja Pähle, die SPD-Fraktionsvorsitzende.
Wir wollen dem Staatsvertrag zustimmen und gleichzeitig festhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden muss. Wir sind uns darin einig, dass es Veränderungen braucht, die auch klar macht, wie die weiteren Entwicklungen, zum Beispiel die Präsenz im Ostdeutschland, dargestellt werden kann. Uns ist es wichtig, dass auch die anderen Koalitionspartner sich mit diesem Vorschlag auseinandersetzen und dass wir zu einem Gespräch über die unterschiedlichen Varianten kommen und diese tatsächlich gegeneinander abwägen für eine gemeinsame Lösung innerhalb der Koalition.
Mitteilungen aus den Parteizentralen von Grünen oder CDU gab es heute nicht. Aber im Hintergrund wird auf allen politischen Ebenen auch am Wochenende ausgelotet und verhandelt. Dem Vernehmen nach gibt es mehrere unterschiedliche Vorschläge, wie die Regierungskrise beigelegt werden könnte. Eine für alle drei Koalitionspartner gleichermaßen akzeptable Variante ist derzeit noch nicht gefunden.
Es ist noch ein weiter Weg, bis viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft sein werden und das tägliche Leben wieder seine Alltäglichkeit zurückerhält. Auch wenn es noch lange dauert, es gibt einen Hoffnungsschimmer, betonte Bundeskanzlerin Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast aus Berlin, Anja Günther.
Von Entspannung in der Corona-Krise keine Spur. Und das, obwohl die Maskenpflicht erweitert ist, Kontakte zunehmend eingeschränkt sind, Restaurants und Kneipen vorerst geschlossen wurden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier versuchte, den Menschen dennoch Mut zu machen. In einer Rede per Videoschalte beim Zentralverband des Deutschen Handwerks betonte Steinmeier:
Es wird eine Zeit nach der Krise geben. Bislang sind wir in Deutschland mit Vernunft und Solidarität vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Mein Wunsch ist, gehen wir diesen Weg weiterhin miteinander. Nur gemeinsam kommen wir gut durch diesen Winter.
Einen weiten Weg sieht auch die Bundeskanzlerin noch für alle Deutschen. In ihrem wöchentlichen Videopodcast appellierte Angela Merkel erneut an alle Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Corona-Regeln weiter zu befolgen und vor allem Kontakte außerhalb der eigenen Familie zu reduzieren.
Und so bitte ich Sie alle noch einmal von Herzen, geduldig zu bleiben und verantwortungsvoll.
Ruhe bewahren, jetzt nicht die Nerven verlieren, darum bittet auch der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz. Der SPD-Politiker bezog seine Aussage im Deutschlandfunk allerdings auf die wieder aufflammende Debatte über schärfere Alltagsbeschränkungen. Bund und Länder hatten sich zuletzt darauf verständigt, vom 23. Dezember bis 1. Januar die Kontaktbeschränkungen leicht zu lockern. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das für ziemlich riskant. Im WDR-Fernsehen mahnte Lauterbach zur Fürsorge beim Weihnachtsfest in der Familie.
Das ist das Wichtigste, dass wir gesund hinfahren und gesund abreisen.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig erachtet. Als denkbar gelten etwa schärfere Maßnahmen für Schule und Handel sowie strengere Ausgangsbeschränkungen. Gibt es denn nach mehr als 9 Monaten Corona-Pandemie so gar keinen Hoffnungsschimmer? Doch, sagte die Kanzlerin in ihrem Podcast.
Wir dürfen hoffen, dass schon sehr bald ein oder mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Dann können wir Schritt für Schritt das Virus besiegen. Eine Sache von wenigen Monaten wird das allerdings nicht.
Die geltenden Zulassungskriterien für Impfstoffe lauten unbedenklich, wirksam, von hoher Qualität. Nicht nur Angela Merkel, auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte daher in einer aktuellen Online-Diskussion in Berlin, dass bei der Freigabe von Impfstoffen Sorgfalt vor allzu großer Schnelligkeit gehen müsse.
Die Politik setzt den Rahmen, aber es braucht eben am Ende vorher auch eine Beratung, eine wissenschaftliche Grundlage, damit Vertrauen vor allem auch da ist.
Mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus rechnet Spahn spätestens im Sommer kommenden Jahres, wie er dem Nachrichtenportal T-Online sagte. Der CDU-Politiker erwartet nach eigener Aussage, dass dann nicht nur in Impfzentren, sondern flächendeckend auch in Arztpraxen geimpft werden kann.
Bis zu 20.000 Personen waren erwartet worden auf der Bürgerweide am Bremer Hauptbahnhof. Die Initiative Querdenken 421 hatte dort eine Demonstration angemeldet. Nur wenige Stunden zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht diese Demonstration verboten. Die Polizei war trotzdem mit massivem Aufgebot vor Ort. Demonstranten gab es wenige. Aus Bremen, Jens Otto.
Ein Polizeihubschrauber landet auf der Bürgerweide, dem großen Platz hinter dem Hauptbahnhof. Stundenlang ist er vorher immer wieder über der Stadt gekreist. Nur ein Teil des massiven Polizeiaufgebots, wie es Bremen bisher wohl selten gesehen hat. Die Vorbereitungen seien nötig gewesen für den Fall, dass die Querdenker doch eine Großdemonstration hätten durchführen dürfen, erklärte Bremens Innensenator Ulrich Meurer.
Das ist eine teure Veranstaltung. Ich sag mal, das wird den bremischen Steuerzahlern eine Dreiviertelmillion kosten, dieser Wahnsinn. Aber es gibt keine Alternative und wir müssen immer mit allem rechnen. Und deswegen konnten wir auch die Einsatzkräfte nicht nach Hause schicken heute.
Letzten Endes waren insgesamt deutlich mehr Einsatzkräfte als Demonstranten vor Ort, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die geplanten Querdenkerproteste mit bis zu 20.000 Teilnehmern endgültig verboten hatte. Weiterhin erlaubt waren mehrere Gegendemos. Einige hundert Teilnehmer kamen an der Bürgerweide zusammen, um den Querdenkern etwas entgegenzusetzen. Wie dieser Bremer.
Es wird ja Zeit, dass endlich mal die Querdenker nicht mehr machen und tun können, was sie wollen, weil man merkt irgendwie, dass das einfach uns allen schadet. Und jeder Einzelne gibt sich Mühe, irgendwie diese Pandemie hier irgendwie einigermaßen handelbar zu halten. Und es wird einfach wichtig, dass da jetzt klare Kante irgendwie gezeigt wird.
Zu Bildern wie zuletzt in Berlin und Leipzig, wo Demos teilweise eskaliert waren, kam es in Bremen am Nachmittag nicht. Wohl aber immer wieder zu kleineren Aufeinandertreffen von Gegendemonstranten und Querdenkern, die trotz des Demonstrationsverbots in der Stadt unterwegs waren.
Die Parlamentarier, die bescheuerten Leute, haben das alles zugestimmt. Also und damit ist das jetzt Gesetz.
Ich würde Ihnen empfehlen, einfach andere Quellen zu benutzen. Weil ich glaub, das
andere Quellen, sag mir eine andere Quelle.
Mit den Querdenkern ins Gespräch zu kommen, war kaum möglich. Zu groß sind die Vorbehalte gegenüber der Presse.
Ja, nee, mit ARD möchten wir nicht sprechen. Tut mir leid. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Sie eigentlich nicht das berichten, was wirklich passiert.
Was passiert, darüber musste Polizeisprecher Nils Mattisen ständig berichten und immer wieder neue Situationen an verschiedenen Orten in der Stadt vermelden.
Wir haben am Stern ein Aufeinandertreffen von Querdenkern und Gegendemonstranten. Die haben wir getrennt. Und im Bürgerpark haben wir auch gerade eine Gruppe von Querdenkern festgesetzt. Da werden jetzt die Personalien festgestellt, Anzeigen gefertigt und ja, alles Weitere.
Mit einem baldigen Feierabend rechnen die Einsatzkräfte nicht.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ja auch noch mal in den Abend- oder Nachtstunden sogar hier noch Aktivitäten geplant sind. Aber wir sind da, wir sind präsent und wir klären auf und werden die entsprechenden Maßnahmen am Ende hier fahren.
In Bremen konnten die Querdenker nur sehr begrenzt ihren Protest in die Öffentlichkeit tragen. Kommende Woche starten sie den nächsten Versuch. Dann soll es eine Großdemonstration in Dresden geben.
2012 hat der damalige US-Präsident Obama ein Dekret erlassen, um Kinder von illegal Eingewanderten vor Abschiebungen zu schützen. Dieses Dreamer-Programm wollte Trump nach seinem Amtsantritt 2017 abschaffen, ein Teil seiner Kampagne gegen illegale Einwanderung. Seitdem gibt es eine juristische Auseinandersetzung um das Dreamer-Programm. Präsident Trump hat in diesem Streit erneut eine Niederlage erlitten. Ich habe mit Arthur Landwehr gesprochen, unserem Korrespondenten in Washington. Was hat das Gericht entschieden?
Das Gericht hat gesagt, dass vom kommenden Montag an bereits die Trump-Regierung, also hier das Heimatschutzministerium, wieder Anträge von jungen Menschen annehmen muss, die in dieses Dreamer-Programm hineinpassen. Das heißt also, sie sind mit ihren Eltern gekommen, die waren illegale Einwanderer. Diese Jugendlichen haben ein klares Führungszeugnis, sie gehen regelmäßig zur Schule und sie zahlen auch eine kleine Gebühr für eine Arbeitserlaubnis. Wenn das alles zusammenkommt, dürfen sie wieder einen Antrag stellen und diese Anträge müssen auch wieder bearbeitet werden.
Diese Auseinandersetzung um das Dreamer-Programm begleitet die Amtszeit Trumps ja seit Jahren. Warum ist das Thema so bedeutend?
Na, zum einen hat er ja das Thema Einwanderung insgesamt, aber illegale Einwanderung insbesondere so in den Mittelpunkt seiner Wahlkampagnen gestellt. Und da war es für ihn ganz wichtig, dieses Programm deshalb wegzunehmen, weil er sagt, da ist ein Anreiz für Menschen in Südamerika beispielsweise, mit ihren Kindern in die Vereinigten Staaten zu kommen. Denn selbst wenn man es selbst nicht schaffen würde, wäre es dann doch eine große Chance für die Kinder, langfristig ein besseres Leben zu haben, langfristig langfristig amerikanische Staatsbürger zu werden und ihr Leben in den USA neu zu ordnen. Und genau das wollte er verhindern mit diesem Projekt, indem er sagt, weg mit diesem von Barack Obama eingeführten Programm.
Von wie vielen Menschen reden wir da eigentlich, die da betroffen sind?
Also derzeit im Programm sind etwa 640.000 junge Menschen. Es sind aber insgesamt sehr viel mehr, weil viele sind ja schon inzwischen erwachsen und sind möglicherweise schon amerikanische Staatsbürger geworden. Aber für 640.000 sind es derzeit, die vor Abschiebung geschützt sind durch dieses Programm. Und wenn tatsächlich kommende Woche das Programm wieder anläuft, dann sind es etwa 300.000, die jetzt in der Warteschleife sind und die dann einen solchen Antrag stellen könnten.
Welche Rolle spielt die Einwanderungspolitik eigentlich in den USA? Beziehungsweise, wenn wir jetzt auf Joe Biden blicken und seine Pläne für die Zukunft, wird er weiter liberalisieren können?
Dieses Dreamer-Programm, das damals Barack Obama unterschrieben hat, ist ja von Joe Biden, der damals Vizepräsident war, schon mitentwickelt worden. Also Joe Biden, das hat er auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, ist es wichtig, hin zu einem neuen Einwanderungsgesetz zu kommen, viele dieser Dinge neu und besser zu regeln, auch Chancen klar zu machen, aber auch Grenzen klar zu machen. Also an welchen Stellen darf jemand nicht einreisen? Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, macht er damit weiter. Er hat erklärt, dass er das tun will, aber dafür würde er eben auch Mehrheiten im Kongress brauchen, insbesondere im Senat. Und derzeit hat er die nicht. Derzeit sind die Republikaner noch in der Mehrheit. Im Januar gibt es noch eine Nachwahl in Georgia. Da könnten sich die Machtverhältnisse noch mal drehen. Aber ohne das gibt es praktisch keine Chance auf ein neues Einwanderungsgesetz.
Arthur Landwehr aus Washington. Die Corona-Krise trifft Italien hart. Das Land verzeichnet einen deutlichen wirtschaftlichen Rückgang. Die Staatsverschuldung nimmt zu. Die Europäische Union wird Italien mit Milliarden unterstützen. Doch Polen und Ungarn haben ein Veto des EU-Haushaltes angedroht im Streit um die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Eine Verzögerung der Auszahlung würde Rom empfindlich treffen. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg hat den italienischen Europaminister gesprochen. Dabei wurde deutlich, Italien will nicht einknicken. Rechtsstaatlichkeit ist der Regierung in Rom wichtig.
Wenn Vincenzo Amendola aus seinem Büro im zweiten Stock schaut, dann sieht er auf die beliebteste Einkaufsstraße im Zentrum Roms. Hier an der Via del Corso, Ecke Lago Chigi, drängen sich normalerweise Touristen und Shoppinglustige, gerade in der Vorweihnachtszeit. Jetzt dagegen ist nur eine Handvoll Menschen unterwegs, viele Geschäfte sind leer. Die Folgen der Corona-Krise in Italien hat der Europaminister des Landes täglich vor Augen. Auf die Frage, ob Italien angesichts seiner finanziellen Notlage bereit wäre, Kompromisse zu machen mit Ungarn und Polen im Streit um den Corona-Hilfsfonds, schüttelt Amendola den Kopf. Man kann Rechtsstaatlichkeit und finanzielle Mittel nicht gegeneinander aufwiegen. Die Europäische Union bekennt sich in Artikel 2 des EU-Vertrags zum Rechtsstaatsprinzip. Und das ist nicht verhandelbar und kann nicht eingetauscht werden gegen Geld. Eine klare Botschaft Richtung Budapest und Warschau, dass Italien trotz seiner wirtschaftlich schwierigen Situation kein Wackelkandidat ist in den Verhandlungen in Brüssel, in denen Ungarn und Polen mit einem Veto gegen den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen drohen, weil sie nicht wollen, dass künftig in der Europäischen Union finanzielle Hilfen für Mitgliedstaaten abhängig gemacht werden, auch vom Umgang mit dem Prinzip des Rechtsstaats im jeweiligen Land. Das sei eine gute neue Regel, sagt Italiens Minister auch mit dem Stolz, dass Europas erste Verträge römische Verträge waren. Die Androhung von Vetos macht uns keine Angst. Uns würde ein Europa Angst machen, das verzichtet auf seine Identität, die verknüpft ist mit dem Recht auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Zu diesem Thema sind sich alle anderen Länder einig. Und ich hoffe, dass Ungarn und Polen ihre Vetos so bald wie möglich fallen lassen. Italien ist das Land, das am meisten vom geplanten Corona-Hilfsfonds der Europäischen Union profitieren würde. 209 Milliarden Euro maximal könnten in den nächsten Jahren nach Rom fließen, mehr als 80 Milliarden als Unterstützung, die das Land nicht zurückzahlen bräuchte. Darüber, wie das Geld in Italien eingesetzt werden soll, laufen bereits Gespräche zwischen der EU-Kommission und der Regierung in Rom. Italiens Verhandlungsführer Amendola bekennt sich dazu, im Sinne des Brüsseler Next Generation Plans vor allem auf nachhaltiges Wachstum zu setzen. Investitionen in einen sauberen öffentlichen Nahverkehr nennt er als einen Schwerpunkt. Italien, sagt Sozialdemokrat Amendola, sei aber auch daran interessiert, den Corona-Hilfsfonds für gemeinsame Initiativen zu nutzen. Wir können uns vorstellen, uns mit Frankreich, Deutschland, Spanien und anderen großen Partnern an europäischen Gemeinschaftsprojekten zu beteiligen, um zusammen in fortschrittliche Energieformen, aber beispielsweise auch in eine neue Generation von Computer-Mikroprozessoren zu investieren. Ich glaube, jeder in Europa muss im eigenen Haus arbeiten, aber wir sollten es mit einer gemeinsamen Vision machen. Der Corona-Hilfsfonds nicht als Überlebenshilfe für Italien, sondern als Chance für den europäischen Markt insgesamt. Das ist die Lesart, die die Regierung in Rom bevorzugt. Allerdings räumt Amendola im Gespräch mit dem ARD-Studio Rom ein, dass Italiens Schuldenquote statt der nach den Maastricht-Kriterien erlaubten 60% im nächsten Jahr wahrscheinlich fast 160% betragen wird. Das sind die Prognosen, die unseren Planungen für 2021 zugrunde liegen. Bei der Defizitquote wurde jahrelang darum gerungen, ob Italien die 3%-Grenze einhalten kann. Wegen der Corona-Krise reißt Rom in diesem Jahr beim Haushaltsdefizit sogar die 10%-Grenze. Auch wenn das Land sich durch die Drohgebärden aus Ungarn und Polen nicht einschüchtern lassen will, die Milliarden aus dem EU-Hilfsfonds sind für Italien lebenswichtig.
Und nun zum Sport im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Lars Bente.
Ja, und dort zunächst der Blick zum aktuellen Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Es ist nämlich ein absolutes Topspiel. Der Tabellenführer FC Bayern hat den zweiten RB Leipzig zu Gast und nach fast einer halben Stunde, 24 Minuten, das ist noch ein bisschen hin bis zur halben Stunde, steht es dort 1:0 für die Mainzer. In der 19. Minute traf nämlich Christopher Nkunku für RB. Der vermeintlich größte Konkurrent dieser beiden Teams um den Titel hat heute Nachmittag bereits 2 Punkte liegen gelassen. Borussia Dortmund spielte bei der Eintracht aus Frankfurt 1:1 und könnte morgen auf Platz 4 abrutschen. Der BVB konnte damit nur eine der vergangenen 4 Partien gewinnen. Woran es heute lag, das erklärte Torwart Roman Bürki.
Ja, es war einfach zu wenig in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann okay. Wir sind nochmal zurückgekommen und im Großen und Ganzen, ja, ist ein Unentschieden vor leeren Rängen, ist immer auch ein bisschen trist.
Ja, gar nicht trist waren aber die Unentschieden zwischen Freiburg und Mönchengladbach und Köln und Wolfsburg. Schließlich fielen in diesen Spielen insgesamt 8 Tore. Beide Partien endeten nämlich 2:2. Für die Gladbacher bedeutet das Platz 7 in der Tabelle. 2 Ränge und 2 Punkte davor steht nun Wolfsburg. Der VfL bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Ob heute mehr oder weniger drin war, wurde Torschütze Maximilian Arnold gefragt.
So richtig kann ich das gar nicht einschätzen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Punkt ist. Fakt ist nur, dass Köln uns heute alles abverlangt hat. Das hat man immer wieder gesehen, wie brandgefährlich sie auch nach Kontern waren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hatten in der zweiten Halbzeit schon die eine oder andere Möglichkeit, das Spiel auch zu entscheiden. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und für die Kölner war es nach dem überraschenden Sieg vergangene Woche in Dortmund das 2. gute Ergebnis in Folge. Oder FC-Trainer Markus Gisdol?
Ich würde mal sagen, dass wir gut daran tun, nicht die Ergebnisse so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wie wir spielen, wie wir auftreten, welchen Weg wir gehen. Das hat sich jetzt auch in Punkte ausgezahlt und deswegen so weiterarbeiten und auf dem Weg weitermachen.
Die Kölner stehen nach diesem Unentschieden auf Rang 15, einem Platz vor Bielefeld. Die Arminia holte nämlich den einzigen Sieg an diesem Nachmittag, ein 2:1 im Kellerduell gegen Mainz 05. Das sorgte für eine große Erleichterung bei Trainer Uwe Neuhaus.
Ja, nach 7 Spielen nur mit Niederlagen freut man sich natürlich, wenn man mal wieder einen Dreier geholt hat. Ich habe aber gerade auch schon gesagt, dass die Wochen der Wahrheit wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen.
Ja, das zählt sicherlich auch für die zweite Fußball-Bundesliga, aber da wir eben nicht ins kommende Jahr spekulieren wollen, sage ich Ihnen jetzt zumindest die heutigen Ergebnisse aus Liga 2. Die sind nämlich Fakt. Der HSV verliert gegen Hannover mit 0:1. Braunschweig gewinnt gegen St. Pauli mit 2:1. Osnabrück unterliegt 1:2 gegen Karlsruhe und Fürth verliert die Tabellenführung durch eine 0:1 Niederlage gegen Heidenheim. Der neue Spitzenreiter kommt damit aus Kiel. Und abschließend noch der Blick zum Wintersport. Die deutschen Biathletinnen holten im ersten Staffelrennen der Saison den 3. Platz und erreichten damit im finnischen Kontiolahti ihr zuvor gestecktes Ziel, nämlich einen Podestplatz. Und in Russland, da waren heute die Skispringer im Einsatz und dort erlebte Markus Eisenbichler nicht nur von der Schanze ein Auf und Ab, sondern auch im Wettbewerb allgemein, denn nach dem Bestwert im ersten Durchgang verunglückte dem Deutschen der 2. Sprung aufgrund einer Windböe komplett. Zusammengerechnet war es dann nur noch der 28. Platz für Eisenbichler, der damit auch die Gesamtweltcupführung an den heutigen Sieger Granerud aus Norwegen verlor. Und zum Ende schauen wir nochmal zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Dort steht es zwischen Bayern München und RB Leipzig nach 28 Minuten immer noch 1:0 für die Leipziger.
Der Sport mit Lars Bente. Das war das Echo des Tages. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christoph Prössl.
NDR Info.